Mühsam arbeiteten sich unsere Pferde die steile, waldbedeckte Lehne empor und auf dem halb zugewachsenen, tief eingeschnittenen Saumpfad weiter. Wir mussten uns bis auf den Sattel herabgebückt halten, um unter dem Gezweige durchzukommen. Plötzlich beeinträchtigte das Tiefüberhängen eines Bambusgebüsches die freie Bahn noch mehr. Und ehe ich, die an der Spitze ritt, es nur denken konnte, war mein Pferd unter mir durch und ich abgestreift, Kopf voraus, nach rückwärts auf den Boden gelangt. Eine schmerzhafte Prellung des Rückgrats war die Folge des Sturzes.
Eine bayerische Prinzessin auf Reisen. Therese, einzige Tochter von Prinzregent Luitpold, durchquert im Jahr 1888 den brasilianischen Urwald. Per Schiff, Kanu, zu Pferd oder zu Fuß. In knapp 4 Monaten legt sie enorme Strecken zurück, um möglichst viel herauszufinden über Flora und Fauna des Landes, über geologische und geografische Besonderheiten, aber auch über die einheimische Bevölkerung.
Am Ufer, im tiefsten Waldesschatten, lag eine Palmblatthütte. Hier verbrachte eine Indianerfamilie ihre einförmigen Tage, urwüchsig, ohne Sorgen, ohne Bedürfnisse, im paradiesischen Frieden, das Urbild menschlicher Existenz. Ein paar neben der Hütte gereifte Bananen, ein paar den todbringenden Pfeilen zum Opfer gefallene Vögel, etliche in Fischreusen gefangene oder mit Harpunen erlegte Fische bildeten die ganze Nahrung dieser Waldmenschen. Ein paar Tongeschirre und Palmstrohkörbe die ganze Einrichtung dieser primitiven, luftigen Wohnstätten. Wozu arbeiten? Wozu sich mühen, wenn die Natur mühelos bietet, was zu solch anspruchslosem Leben genügt? Diese Menschen wissen es nicht besser und wer sagt uns, ob ihnen nicht der glücklichere Teil geworden?
Meine Reise in den brasilianischen Tropen erscheint erst 1897, 9 Jahre nach Thereses Rückkehr. Als erste ihrer Schriften unter ihrem richtigen Namen, während sie sich zuvor hinter dem Pseudonym T.H. Bayer oder Therese von Bayer versteckt hat. Die Beschreibung indianischen Lebens wirkt nach heutigen Kriterien vielleicht nicht besonders wissenschaftlich. Ein kurzer Blick vom Schiff aus, eine rasche Beurteilung. Und doch ist da etwas, das für heutige Feldforschung zum Muss geworden ist, nämlich die Bereitschaft, Auskunft zu geben über die eigene Person, den Hintergrund, der die beobachtet. Und das tut sie so.
Therese, Prinzessin von Bayern, geboren zu München den 12. November 1850. Vater, Prinzregent Luitpold von Bayern, Mutter, Prinzessin Auguste von Toskana. Erziehung einfach, streng und konsequent. Es wurde getrachtet, Entschlossenheit, Religiosität und Pflichtgefühl zu entwickeln. Von Kindheit an Leidenschaft für Bücher, namentlich Reisebeschreibungen, wenig Neigungen zu weiblichen Handarbeiten, welche trotzdem erlernt und erledigt werden mussten. Im Laufe der Jahre erlernen von 11 fremden Sprachen, darunter Französisch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Neugriechisch und Russisch.
Wer sagt uns, ob Ihnen nicht der glücklichere Teil geworden? Fragt Therese am Ende der Beschreibung des idyllischen Indianerlebens. Stellt man das dem strammen Ton im Lebenslauf gegenüber, wo viel von Tüchtigkeit die Rede ist und von Pflichtgefühl, dann offenbart sich eine Diskrepanz. Statt laissez-faire führt bei ihr der Weg zum Glück über Anstrengung und Leistung.
Eine umfangreiche Privatbibliothek und das häufige Benützen der Münchner Hof- und Staatsbibliothek unterstützten wirksam die mit allem Eifer betriebenen Studien. So wurde das Leben inhaltsreich und gestaltete sich zu einem harmonischen Ganzen, welches vollauf Befriedigung gewährt.
Das schreibt sie im Alter. In ihrer Jugend klingt es anders, sagt Hadumod Bussmann, Thereses Biografin.
Also die Tagebücher zwischen dem 10. oder 12. und 20. und 22. Lebensjahr sind sehr deprimierend zum Teil. Also ich meine, sie hat es immer schwer gehabt. Sie war einzige Frau in dieser Männergesellschaft, Prinzregent und 3 Brüder. Sie war ja eben nicht verheiratet, was einfach ein Makel ist. Also sie hat eine Außenseiterposition gehabt und aus der hat sie sich rausgekämpft mit der Wissenschaft.
Zu dem umfangreichen biografischen Material, das Prinzessin Therese hinterlassen hat, gehören unter anderem 2200 Seiten Tagebuch. Sie liegen im geheimen Hausarchiv des Bayerischen Staatsarchivs, wo sich Bussmann ausführlich damit beschäftigt hat.
Der erste Satz heißt, ich habe heute 10 Jahre und ab 10 Jahren muss man Tagebuch führen. Aber ab einem bestimmten Punkt bestehen die Tagebücher nur noch aus Otto, aus der unerfüllten oder nicht gelebten Liebe zu dem Otto und ihrer Religiosität und ihren Bemühen, also ein gottgefälliges Denken und Leben zu führen. Die Tagebücher sind da von einer gewissen, wenn man so will, Monotonie, weil sie eben ausschließlich auf dieser psychischen und Beziehungsebene sich abspielen.
Otto, das ist Thereses Cousin, der Sohn von König Max II. Und Königin Marie.
Also die Mutter von Therese ist ja so früh gestorben, hat die 13-, 14-Jährige mit da zurückgelassen, hat aber die Marie gebeten, die quasi Mutterschaft an ihr zu vertreten. Und dadurch kam es, dass Therese von da an jeden Sommer und sehr lange in Hohenschwangau war, wo natürlich auch die Kinder, die Söhne von Marie, Otto und Ludwig waren. Und daher datiert die große Zuneigung von Therese zu dem Otto aus diesen ersten frühen Begegnungen. Und diese Liebe hat 54 Jahre gedauert, oder 52, ich weiß nicht, also bis 1916.
Und war vermutlich eine recht einseitige Angelegenheit. Von einer Gegenliebe Ottos ist jedenfalls nichts bekannt. Dessen ungeachtet hat Therese, natürlich streng geheim, beschlossen, ihn oder keinen. Alle anderen Interessenten werden abgewiesen. Im autobiografischen Bericht »Geschichte meines Herzens« nennt sie 7 Prinzen, die sich erfolglos um ihre Hand bewarben. Als sich ab 1870 Ottos geistige Erkrankung zeigt, kann sich Therese keine Hoffnungen mehr auf eine Ehe mit ihm machen. Mit der Fixierung auf ihn verdammt sie sich zu einem Leben als alte Jungfer. Eine Aussicht, die auch sie selbst deprimierend findet. Vor allem der Verzicht auf eigene Kinder macht ihr lange zu schaffen.
Denn das Leben der Frau ist ja das Gefühlsleben. Und außer diesem muss sie sich ja unglücklich fühlen. So kalt und tot ist die Wissenschaft. So warm der wahre Beruf einer Frau.
Ihr Einsatz für die Wissenschaft ist also Kompensation. Ersatz für das Leben, das sie nicht leben kann.
Wenn man ihre Notizen liest oder ihre Bücher liest, ist sie einfach sehr nah. Und man hat das Gefühl, ja, man könnte mit ihr sprechen. Ja.
München, Staatliches Museum für Völkerkunde. Jean-Louis Rousselot steht vor Vitrinen und zeigt auf Ausstellungsstücke, die Therese dem Museum vermacht hat. Darunter ein indianischer Damensattel, schön verziert mit Hunderten von Glasperlen.
Prinzessin Therese ist etwa 4 Monate lang durch die Vereinigten Staaten mit der Eisenbahn gereist. Und als sie zum Beispiel im Nordwesten der Vereinigten Staaten war, in Washington State, hat sie eine Gruppe von Indianern getroffen, die man Plateau-Indianer nennt. Und dort, der Zug hielt an, um Wasser und Holz aufzuladen für die weitere Fahrt. Und dann ist sie ausgestiegen aus ihrem Waggon und dann hat sie sich umgeschaut. Und da hat sie zum Beispiel diesen Sattel, den wir hier sehen, kaufen können an diesem Tag. Von dem Sattel wissen wir auch den Preis. Der hat $1,75 gekostet. Und Prinzessin Therese hat dann in ihrem Tagebuch geschrieben, das war sehr teuer. Und daraus kann man verstehen, dass die Objekte, die sie aus Nordamerika zurückgebracht hat, eigentlich billiger waren.
Ein winziges Tipi, Kochgerät und Taschen, etwa 30 der vielen tausend Objekte aus Thereses Besitz sind im Museum zu besichtigen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich die Besonderheit ihrer, der weiblichen Auswahl. Nicht Waffen, Kriegsschmuck und Symbole der Macht hat sie mitgebracht, sondern...
Sie hat einfach Sachen gekauft, die mit Frauen oder mit Kindern zu tun haben. Ja. Eine Reihe von Spielzeugen sind da. Manchmal Werkzeuge wie, weiß nicht, ein Schaber oder ein Messer oder ein Löffel, die sicher auch keine Kunstwerke sind, aber 120 Jahre später ist man sehr froh, dass man eigentlich so einen Löffel hat oder so ein Messer hat, ja. Sie hat wirklich eigentlich gebracht, was fehlte. Ja.
Das ist kein Zufall. Bevor sie eine Reise antritt, besucht die Prinzessin Münchens Sammlungen, um sich nach Lücken zu erkundigen, die sie mit ihren Mitbringseln schließen kann. Sie sammelt nicht nur völkerkundliche Objekte, sondern auch Steine, Pflanzen und Tiere. Die zoologische und die botanische Staatssammlung in München verdanken ihr große Teile ihrer Bestände.
Das war für sie ihre Selbstbefreiung, das war ihre Lebensbewältigung. Sie hat sich einfach damit aus dem Sumpf gezogen, nicht indem sie sich gefesselt hat durch diese Reisen und die Verarbeitung der Reisen.
Fremde Länder zu erkunden, ist im 19. Jahrhundert ein beliebter Zeitvertreib für Mitglieder des Adels, männliche. König Ludwig I., Thereses Großvater, wird auf der Suche nach historischer Größe und südlicher Schönheit in Italien fündig. Sein Sohn und Nachfolger Max II. Schmückt Schloss Hohenschwangau mit Souvenir seiner großen Orientreise. Und Therese selbst ist bereits als Kind mit der Mutter in deren Heimat Italien, in Böhmen und in Griechenland. Mit 25 verlässt sie zum ersten Mal Europa und fährt nach Nordafrika als Mitglied einer Reisegruppe, zu der auch ihr Bruder Leopold und seine Frau Gisela gehören. Die beiden sind allerdings, wie Therese von Sevilla aus an ihren Bruder Arnulf schreibt, nicht eben ideale Begleiter.
Überhaupt lässt sich nicht viel unternehmen auf der Reise. Im Winter war es wegen Leopold zu kalt, irgendwie größere Partien zu unternehmen. Und jetzt fängt es schon an, wegen Gisela warm zu werden. Sie verträgt die Sonne nicht.
Es wird für sie immer schwer bleiben, geeignete Reisegefährten und vor allem Gefährtinnen zu finden. Denn die müssen ja nicht nur ihr Bildungsinteresse teilen, sondern auch gute Nerven haben. Auf Toilettenangelegenheiten, wie sie es nennt, keinen Wert legen und vor allem körperlich fit sein. Ungewöhnliche Tugenden für Frauen ihrer Zeit. Ihre dickliche Hofdame Gräfin Emma von Oberndorf ist da leider gänzlich unbrauchbar, wie sie dem Vater in einem Brief klagt. Und noch schlimmer ist der Reichsmarschall Baron Falkenhausen, der bei der großen Nordamerika- und Mexiko-Reise 1893 völlig versagt.
Falkenhausen ist ein durch und durch kränklicher Mann und eine Weltreise mit ihm unmöglich. Nicht einmal Kalbfleisch oder Spinat ist er imstande zu vertragen, geschweige denn Bohnen oder schwerverdauliches Fleisch. Keine Butter, überhaupt nichts Fettes. Abgesehen davon ist er auch noch furchtbar empfindlich für Erkältungen. Er verträgt keine Hitze, keine Kälte, keinen Zug, nicht einmal das Eisenbahnfahren. So etwas ist mir in meinem Leben überhaupt noch nicht vorgekommen. Nicht einmal bei einer Dame, geschweige denn bei einem Herrn.
Da hat die Freundin Charlotte Blenner-Hassett ein anderes Kaliber.
Sie klagt nie über Unbequemlichkeiten, über Mangel an Komfort. Sie fügt sich in alles mit dem besten Humor der Welt und wusste den verschiedenen sich ergebenden Situationen stets auch das Beste, mitunter eine komische Seite abzugewinnen.
Und ist damit genau die richtige, um an Thereses Seite zu reisen. Wahrlich eine Strapaze. Im Vorwort des Berichts über die Südamerika-Reise beschreibt Therese, welche Aufgaben ihre Begleiter und Begleiterinnen haben. Der Kavalier, den sie auf Wunsch ihres Vaters mitnehmen muss, geht zusammen mit dem Diener auf Jagd. Sie selbst sammelt Insekten und Kleintiere, ethnografische Gegenstände, Steine und Pflanzen und hilft dem Diener beim Abbalgen der Säugetiere und Vögel. Das Präparieren und Etikettieren der Reptilien, Fische und anderer Kleintiere übernimmt sie allein, mit Ausnahme eines Krokodils. Die begleitende Dame näht die Fische für den Transport in Tücher ein und kümmert sich, unterstützt von Therese, um die Pflanzensammlung.
Also wenn man das im Einzelnen verfolgt, was sie da ausgestanden hat, 12-stündige Ritte übers Gebirge oder durch Flüsse durch, geschlafen auf dem Boden mit Ungeziefer um sich herum und so. Also, und sie hat dann, wenn alles getan war, wenn alle Schmetterlinge aufgepikst waren und alle Fische getrocknet und alles gemacht war und so, dann hat sie sich in der Nacht noch hingesetzt bei Kerze und hat die Tagebücher geschrieben über die Reisen. Also das ist phänomenal, was sie da unternommen und riskiert und gemacht hat.
Die drückende Hitze in dem halbgeschlossenen Raume und die empfindlichen Bisse der zahllosen winzigen Ameisen, welche meine beschäftigten Finger als Gegenstand ihrer Angriffe ausersehen hatten, trugen nicht dazu bei, meine Naturforschertätigkeit zu versüßen.
Einige Familienmitglieder sind von solchen Berichten eher pikiert. Ihr Vater jedoch vermutlich nicht. Sonst hätte ihm Therese nicht in so vielen Briefen humorvoll ihre Abenteuer geschildert. Doch gerade wegen ihm, dem Prinzregenten, muss sie ihre vielen großen Reisen in so ungebührlicher Eile absolvieren, ist sie doch nach dem frühen Tod der Mutter 50 Jahre lang die Frau an seiner Seite. Das erstreckt sich vom gemeinsam eingenommenen Frühstück bis zu diversen Repräsentationsaufgaben. Therese wird Wissenschaftlerin, obwohl sie nie die gleichen Bildungschancen hatte wie ihre drei Brüder. Sie darf zwar am Schulunterricht der Buben teilnehmen, bleibt aber vom Latein- und Mathematikunterricht genauso ausgeschlossen wie später vom Studium. Bis zum Jahr 1903 sind an der Universität nur Männer zugelassen. Für Frauen gibt es spezielle Damenkurse. Immerhin ist den weiblichen Mitgliedern des Hauses Wittelsbach sportliche Betätigung erlaubt. Therese reitet wie ihre Tante Kaiserin Elisabeth, kraxelt auf die Berge wie Königin Marie und kann außerdem gut schwimmen, rudern und Schlittschuh laufen. Noch im Alter von 53 Jahren lernt sie Radfahren. Auf Anraten des Arztes, wie es heißt, zur Entlastung ihres von der Gicht befallenen Knies. Ein Foto aus dem Jahr 1900. Vor einem seidenbespannten Paravent sitzt eine Frau im hochgeschlossenen schwarzen Kleid. Ihr klares, strenges Gesicht mit der hohen Stirn ist im Profil zu sehen. Die lockigen Haare sind am Hinterkopf straff zusammengesteckt. Vor ihr auf einem runden Tischchen liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sie schickt sich eben an, die nächste Seite aufzublättern. Therese, Prinzessin von Bayern, die gebildete, interessierte und interessante Forscherin, die erste Frau, die von der Münchner Universität die Ehrendoktorwürde erhält.
Doctor Philosophiae honoris causa, propter insignem rerum naturalium scientiam preclaris libris comprobatum. Wegen ihrer durch vortreffliche Bücher bewiesenen, hervorragenden naturwissenschaftlichen Kenntnisse.
Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1912 erreicht Therese endlich jenen Zustand der Freiheit, nach dem sie sich immer gesehnt hat. Sie nimmt an wissenschaftlichen Kongressen teil, lädt Forscher und Gelehrte, wenn sie in München ist, zu sich ein. Den größten Teil des Jahres verbringt sie in ihrer Villa am See in Lindau, wo sie an ihrer Biografie arbeitet und die nächste Reise vorbereitet, die nach Zentralamerika führen soll. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Der Ausbruch des Krieges zerstört alle Pläne.
Und die letzten Jahre hat sie wirklich damit zugebracht, ihren Nachlass zu ordnen. Also das ist alles wunderbar. Ich habe auch so Zettel gefunden, dann und dann dem Archiv sowieso übergeben, an die Staatsbibliothek übergeben. Ich sage dir, ich habe manchmal da drüben gesessen und gedacht, also sie ist jetzt neben mir, nicht? Also oder so, man ist, ich war da mal oft ganz weggetreten, wenn ich hier rauskam, wieder in die reale Welt.
Es sind mühsame Jahre für Therese nach dem Ende der Monarchie. Wirklich reich ist sie nie gewesen. Doch nun ist sie gezwungen, die meisten Arbeiten in und rund ums Haus selbst zu erledigen. Für Forschungen bleibt keine Zeit mehr.
Es ist doch etwas ganz anderes, aus wissenschaftlichem Interesse Opfer zu bringen, als Tag für Tag um eine nur halbwegs erträgliche leibliche Existenz zu schaffen und zu ringen.
Therese Charlotte Marianne Auguste von Bayern, so ihr Taufname, stirbt 1925 in Lindau an Alterstuberkulose. Für Hadumod Bussmann ist die Prinzessin zur Leitfigur geworden. Die ehemalige Frauenbeauftragte der Münchner Universität hat zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft die Therese von Bayern Stiftung gegründet, die regelmäßig Preise an Wissenschaftlerinnen vergibt. Die erste Preisverleihung war am 9. Dezember 1997, auf den Tag genau 100 Jahre, nachdem Prinzessin Therese den Ehrendoktor erhalten hatte. Und noch etwas erinnert an die ungewöhnliche Wittelsbacherin, nämlich die Namen mehrerer Pflanzen und einer Eidechsenart, die sie auf ihren Reisen entdeckt hat.
Das Laub wölbt sich über dem fast lautlos dahingleitenden Nachen zu einem Blätterdach zusammen, die Wasserstraßen in dämmerige Kühle hüllend. Umgestürzte Baumstämme hemmen den Lauf der Kanus. Von allen Seiten rankt, strebt, blüht alles gegen und durcheinander. Wir sehen dem Tropenwald ins Herz. Und wenn wir auch auf dem Wasser sind, sind wir doch mitten im Wald. Man könnte immer fahren und träumen und träumen und fahren. Endlos, endlos.